Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und mag mich heute mit einem Thema beschäftigen, dem man beim Wandern, vor allem beim Bergwandern, immer wieder begegnet, nämlich der Höhenangst oder dem Unwohlsein in großen Höhen. Und habe dazu als Gesprächspartnerin die Petra Müssig. Hallo Petra.
Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat heute.
Ja, das freut mich auch ganz arg, weil die Petra ist ein super Gesprächspartner für das Thema. Sie ist frühere Snowboard-Weltmeisterin und Sport-Mental-Coach. Und beschäftigt sich seit 2010 in Vorträgen, Kursen, Coachings, vor allem mit dem Thema Höhenangst. Da ist auch noch eine Menge anderes dabei, aber das ist so ein bisschen der Fokus von Petras Arbeit. Man findet sie auch übrigens unter www.höhenmut.de, Höhenmut mit OE. Ich schreibe das auch in die Shownotes. Und das zeigt eigentlich schon die ganze Ausrichtung von der Coaching-Arbeit. Und Petra, du hast ja auch 2024, also sprich dieses Jahr, das Buch Höhenmut statt Höhenangst herausgebracht. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch einen sehr, sehr schönen Titel für unsere heutige Folge. Als erstes frage ich mich natürlich, wie kommt eine Snowboard-Weltmeisterin zum Thema Höhenangst?
Ja, also das war ursprünglich so gar nicht auf meinem Schirm. Also ich begleite Athleten, seitdem ich selber aufgehört habe. Also meine aktive Zeit war 1987 bis 1993 und ich habe dann 1993 den Berufssport an den Nagel gehängt und war dann weiterhin tätig als Trainerin und als Veranstalterin für Sportveranstaltungen. Und in diesem Rahmen als Trainerin habe ich natürlich so diese, ich will mal sagen, mentalen Aspekte mit reingenommen, wobei dieses Mentale für mich, gelernt durch meinen eigenen Trainer, noch nie so diese Chaka, du schaffst das Methode war, sondern er hat mich damals schon vor, also nun fast 40 Jahren, sehr deutlich auf die biologisch-physiologische Basis ausgebildet. Das fand ich sehr klasse und ich habe dann also Sportler betreut, hauptsächlich in dem Bereich Vorwettkampf, Nervosität oder eben einfach, ja, wenn sie einfach Vorstart, Fieber und so Sachen haben und bin dadurch dann irgendwie mal irgendwann zum Klettern gekommen und habe beim Klettern gemerkt, oh, da habe ich ja, oh, ich habe ja richtig Angst, da wird es mir ja unwohl. Und
hab echt, du selber auch?
Ja, ja. Also logisch beim Klettern, gell, beim
Sportklettern. Ja, ja, trotzdem, mal warst du sonst auch in Bergen unterwegs,
ja, gell? Ja, ging es halt rauf und nicht runter, wie sonst.
Ja, aber Snowboarden ist ja auch manchmal ein recht steilem Geläuf, von ja, daher hätte ich auch gedacht, okay.
Kein Problem. Ja, und halt bei diesem Klettern habe ich dann angefangen, meine Methoden aus dem Berufssport anzuwenden, also die Stressregulation. Mhm. Und über das Klettern kam dann durch Zufall jemand vom Mountainbiken und hat gesagt, oh, ich brauche so ein Programm mit Stress- und Angstbewältigung fürs Mountainbiken. Daraus ist dann entstanden, Mut tut gut beim Mountainbiken, war auch ein 12 Jahre langes Produkt, das inzwischen von meinen Nachfolgerinnen weitergeführt wird. Und in einem dieser Kurse kam dann eben auch jemand und sagte, du, ja, Mountainbiken, ja, aber ich habe doch so Höhenangst, kannst du da auch was machen? Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, zu recherchieren und kam dann vor, ja, wann war es, 2010, kam die Anfrage und habe dann angefangen mit den Methoden, die ich kenne aus der Stress- und Angstbewältigung aus dem Wettkampf und aus anderen Sportarten, mir ein Programm zusammenzustellen und zu recherchieren und Hintergründe und mache das seitdem und bin natürlich dann mit dank der Erfahrung mit den vielen einzelnen Menschen daran gewachsen und so ist eben jetzt das zweite Buch entstanden, Höhenmut statt Höhenangst und ja, und jetzt mache ich halt in erster Linie Höhenangsttrainings und Kurse.
Ja, da stellt sich einem natürlich auch gleich die Frage. Also ich habe natürlich in deinem Buch eifrig geschmökert im Vorfeld, um mich auch sauber vorzubereiten. Mhm. Was ist es eigentlich, Höhenangst? Du hast auch verschiedene Bezeichnungen dafür. Teilweise sagst du, es ist eher ein Stress. Mhm. Wie würdest du denn sagen, was ist Höhenangst? Oder wie setzt sich es vielleicht auch zusammen?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil man spricht landläufig von Höhenangst und meint damit solche Symptome wie, oh, wenn es jetzt da neben mir abfällt oder wenn ich in die Weite oder in die Tiefe gucke, dann wird es mir unwohl. Oder manche sagen auch, wenn da keine Bäume mehr sind und ich in die Weite gucke oder wenn es da ja, einfach wenn es neben mir runtergeht oder gerade kann ich schon gar nicht laufen, mir wird's unwohl und ich kriege ganz wackelige Füße und manche sagen, oh, es zieht mich so magisch in die Tiefe. Das ist also so ein Beschwerdebild, das die Menschen, die davon betroffen sind, sehr gut kennen, auch ihre Mitwandernden. Und man muss jetzt aber ganz klar sagen, es gibt Studien, macht das Deutsche Schwindel- und Gleichgewichtsinstitut in München, hat 2014 und eine Studie gemacht und dann 2021 nochmal eine.
Da gibt es ein extra Institut für?
Ja, das ist die Deutsche Gesellschaft für, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, DSGZ, Deutsche Schwindel- und Gleichgewichtszentrum in München.
Ja, Wahnsinn.
Und die sagen, dass, und jetzt wird es interessant, die sagen, dass ungefähr 30% der Bevölkerung an Höhenschwindel leidet. Das heißt, bei der Höhenangst haben wir es ganz oft in allererster Linie mit dem Höhenschwindel oder auch mit dem Tiefblickschwindel zu tun. Das heißt, da reagiert ein Mensch, weil seine Augen Reize und Informationen übers Gelände aufnehmen, in die Weite und in die Tiefe, bei denen die visuelle Orientierung fehlt und die reagieren dann mit so einem kurzen Moment des Schwindels. Und das haben, wie gesagt, 30% dieser Menschen.
Ja, jetzt, du hast auch in deinem Buch schon ganz gut ausgeführt, dass ganz viel auch mit der Blickführung zusammenhängt. Das fand ich höchst interessant, weil also ich neige jetzt eigentlich nicht so irgendwie Großhöhenschwindel in der Form. Gemerkt habe ich es mal, als ich auf dem Prägestolen stand und wirklich an der Kante und runter geguckt habe. Da merkst du schon den Sog so in die Tiefe. Aber das ist, denke ich, auch schon extremer. Ne? Ja. Und dem habe ich mich auch mit einem gewissen Nervenkitzel ausgesetzt. Da habe ich das gespürt. Mhm. Aber ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, dass so viel von der Blickführung auch abhängt.
Ne? Ja, also tatsächlich. Und das ist auch das, was die allermeisten gar nicht wissen. Bei denen ist ein diffuses Unwohlsein im Zusammenhang mit Höhe oder Weite oder Tiefe. Sie wissen gar nicht, dass in diesem Moment diese Schwindels haben. Und interessanterweise, es haben ungefähr 30% der Deutschen eben in dieser Studie haben diesen Schwindel, aber ungefähr 95% der Menschen, die über Höhenangst klagen, haben Höhenschwindel oder Tiefblickschwindel. Das heißt, wir müssen da tatsächlich so ein kleines bisschen unterscheiden. Ist es Angst oder ist es eine biologische Reaktion des Körpers, die erstmal zu Stress führt, weil der Körper das gar nicht einordnen kann? Und aus dem heraus entwickelt sich dann zunehmend ein zunehmendes Unwohlsein bis zum Thema Angst, weil Angst ist auf jeden Fall ein sinnvolles Merkmal. Das ist völlig klar. Und es ist egal, ob es jetzt Stress oder Angst ist, jemand, der angesichts von Tiefe, Weite oder einer reellen Absturzgefahr reagiert, der tut in erster Linie mal gut daran.
Ja. Na, eigentlich ist es ja auch eine natürliche Reaktion, ne? Genau. So ein bisschen die Umgebung zu scannen, zu schauen, wo kann mir was passieren. Aber ich glaube, diese Höhenangst ist auch so eine Überreaktion auf die Umgebung. Kann man das so sagen?
Ja, also zuerst mal ist tatsächlich, also Überreaktion. Überreaktion ist es dann, wenn es nicht mehr angemessen ist. Mhm. Ja, so ein bisschen Stress und so ein bisschen Vorsicht und so ein bisschen Unsicherheit und so ein bisschen Zweifel, das würde ich jetzt noch gar nicht zu dem Themenbereich Angst hinzutun, sondern das ist erstmal so die Vorstufe von einer Angst, die sich entwickeln kann. Ja, weil ich will dazu auch noch eine Sache sagen. Angst, ja, wie gesagt, Angst ist eine ganz normale und eine vernünftige Reaktion des Körpers, aber Angst kann auch manchmal, wie soll ich sagen, übersteigert sein. Interessanterweise haben nur ungefähr 4-5% der Menschen, die an Höhenangst leiden, die sogenannte Höhenangst, haben tatsächlich ein klinisches Anliegen. Also nur bei 4-5-6% ist tatsächlich liegt eine Angststörung zugrunde. Und bei den anderen ist es einfach ein Prozess. Da passiert einmal was in den Bergen. Vielleicht sind sie überfordert oder sie hatten ein unangenehmes Erlebnis, hat oft mit Überforderung zu tun. Und dann beim nächsten Mal hat man Angst oder Furcht davor, dass das wieder passiert. Und dann passiert vielleicht wieder was Ähnliches. Und daraus entsteht so die Angst vor der Angst, so ein sich fütternder Prozess, bis die Leute irgendwann mal von vornherein Berg oder Tiefe oder Weite oder Turm sofort mit, das ist ganz fürchterlich, verbinden. Und das ist so eine gewohnheitsmäßige Reaktion. Und da ist der große Moment, wo man eben einsetzen kann, wenn man lernt, dass es gar nicht gewohnheitsmäßig Angst ausgelöst werden muss, sondern dass das eine Reaktion vom Körper ist, die einfach Reiz und Reaktion, und dass man da reingehen kann, indem man einfach andere Erfahrungen macht. Das wäre zum Beispiel ein möglicher Ausweg bei denen die Angst nicht klinisch bedingt ist. Wenn jemand eine klinische Angst hat, also zum Beispiel aufgrund von einer posttraumatischen Belastungsstörung oder von einer diagnostizierten Angststörung, da kann ich mit meinen Methoden leider nicht mehr helfen.
Ja, deine Methode ist eh ganz interessant, dass du eigentlich so Stück für Stück die Leute an für sie schwierige Situationen ranführst. Mhm. Und du hast ja auch so eine Skala entwickelt, entweder du selber, jedenfalls hast du sie oder irgendwo zusammengestellt, aber jedenfalls ist das eine sehr schöne Skala, so eine Höhenangstskala 1 bis 10, also wo fühle ich mich noch wohl? Und du sagst, da muss ich da erstmal selber ein bisschen eingrufen und einschätzen und sollte eigentlich nicht über die 5 rausgehen, sondern dann immer wieder auch einen Schritt zurückgehen und die Situation nochmal annehmen. Mhm. Also das ist ja schon ein Trainingsplan, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Oder magst du noch ein bisschen mehr zu der Methode sagen, also, bevor ich hier was Falsches erzähle?
Nee, das ist schon richtig. Also wie gesagt, die Höhenangstskala, die habe ich tatsächlich selbst mir aufgrund von den Erfahrungen ausgedacht und auch so aufgeschrieben, wie sie dasteht. Und die Grundlage ist tatsächlich so, dass wenn wir etwas lernen möchten, ja, brauchen wir als Grundlage die gelingende Erfahrung. Das lässt sich auch neurobiologisch begründen, dass man sagt, Wachstum im Gehirn für ein neues Verhalten oder eine neue Reaktionsweise entsteht durch Veränderung der synaptischen Verbindungen und die wiederum entstehen dadurch, dass man Erfahrungen macht, so geht es, das kann ich. Dadurch werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, die dann wieder beim Wachstum von diesem neuen Verhalten oder diesen neuen Reaktionen helfen können. Das ist ein ganz kurzer Abriss in die Neurobiologie. Das heißt also, ich brauche die gelingende Erfahrung, die Erfahrung, so geht es, das kann ich tun, das kann ich lassen. Ja? Und dieses Training, das ich eben mit den Menschen dann mache, ist so dieses ganz, nicht, das heißt nicht Expositionstraining, sondern es ist eher ein, guck mal, so geht das Training. Oder schau mal, das kann ich tun. Oder jetzt prüfe ich mal das, ob das tatsächlich so stimmt. Es ist immer so ein Hingehen und dann, dann kommt immer ein Aha-Effekt. So ist es. Das ist ja ganz anders, als ich gedacht habe.
Und durch ist es im Nachhinein gar nicht so schlimm gewesen, wie ich im Vorfeld gedacht habe. Ja. Ne? Also so eine nachträgliche Erleichterung vielleicht auch.
Das ist auch ganz häufig, dass Menschen, die Höhenangst haben, sich um Sorgen, um Sachen machen, die sind in 27 Kilometer, wenn überhaupt. Ja? So,
drei Tage später.
Die sind doch gar nicht da. Tatsächlich, drei Tage später macht eine fünftägige Hüttentour und macht sich am ersten Tag Sorgen um die Stelle, die am vierten Tag kommt und baut dadurch natürlich Stress auf.
Ja.
Ja, und da sind Menschen mit Höhenangst wirklich ganz gut drin, sich schon vorweg vorzustellen, was da alles sein könnte und was da passieren könnte. Und wenn man lernt, das behutsam und mit Vernunft, Vernunft ist so lange möglich, solange ich nicht noch voll gestresst bin, oder mit klarem Blick mal ganz vorsichtig anzuschauen, ob das wirklich so ist, dann kommt dann ganz oft, da ist ja gar nichts. Zum Beispiel ein Satz, den höre ich ganz oft, ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und das muss man aber erstmal lernen und erstmal erfahren, dass das gar nicht so ist, wie mein Gehirn automatisch und aus Gewohnheit schon denkt, da vorne könnte das und jenes sein.
Wenn ich jetzt mich mit deiner Methode ranwag und ich habe mulmiges Gefühl, wenn ich normalerweise auf Tour gehe, und übe so. Du sagst ja auch richtig, immer wieder an der Strecke üben und immer die Stellen ein paar Mal angehen, vielleicht auch den Abschnitt ein paar Mal gehen, bis man nimmer kaputt ist, also müde ist danach, weil es einen so gestresst hat. Jetzt kommt mitten in meiner Übungsphase, kommt einer da und sagt, ey, lass uns eine Wanderung machen. Sagst du, ja, das ist okay? Oder sagst du, hey, üb lieber für dich deins erstmal so weit fertig, bis du dir wirklich sicher bist?
Da würde ich gerne noch so ein paar Dinge zu dem Üben sagen. Ja? Also das Üben, Menschen, die ganz, ganz starke Angst haben, die üben tatsächlich am besten bei sich zu Hause im Park oder so. Einfach die Prinzipien, dass man zum Beispiel schaut bis zum nächsten sicheren Punkt und gucken, ob ich wieder zurückkomme. Solche einfachen Prinzipien, die kann man im Prinzip im Alltag üben. Aber wenn jetzt natürlich jemand gerne das in den Bergen anwenden möchte oder auch auf Türmen, da wäre es dann schon aber im gewissen Zeitpunkt ganz gut. Man hat zumindest ein ähnliches Gelände wie das, was einem erwartet, allerdings sehr niedrige Anforderungen. Ja? Mhm. Und wenn jetzt jemand, wenn Sie jetzt in diesem, jetzt habe ich das Buch gelesen, jetzt will ich das ausprobieren, dann sollte das, um wieder auf die Höhenmutskala zurückzukommen, die geht von 1 bis 10. Ich rate nicht, über die 5 zu gehen, weil alles, was über die 5 ist, wird vom Kopf wieder so gemerkt wie, das war schon mal ganz furchtbar, das fühlt sich ganz schrecklich an, das will ich nicht mehr haben. Also so bei 2, 3, das hört sich dann so an wie, ich weiß ja nicht, aber eigentlich müsste das ja gehen und es ist ja hier jetzt gar nicht so schlimm. Also so müsste sich das anhören vom Herausforderungsgrad und erst in diesem Grad Erfahrungen sammeln. Und wenn jetzt natürlich jemand sich in dieser, egal wann, Übungsphase oder nicht, im Laufe seiner Wanderkarriere massiv überfordert, dann macht das alles einfach wirklich nur noch schlimmer. Weil sobald ein Organismus die Erfahrung macht, das ist fürchterlich unangenehm, das ist ganz schrecklich für mich, solche Erfahrungen merken sich Kopf und Körper. Und daraus entsteht zunehmend, je mehr man diese Erfahrungen macht, weil man sich glaubt, vielleicht überwinden zu müssen, das ist falsch, man muss sich nicht überwinden, man muss sich behutsam dran tasten. Also je häufiger Erfahrungen sind, die schrecklich sind, desto schlimmer wird die Verweigerungshaltung vom Körper, die man ganz oft als Höhenangst oder als Angst vor der Angst dann interpretiert. Um das auf den Punkt zu bringen, wenn Sie in dem Übungsprozess sind, ja, Berge wunderbar, aber nicht überfordern, sondern so ein Hinspielen, so ein, wow, okay, es geht noch, ich kann mich noch bewegen, ich kann noch denken, jetzt super, habe ich es geklappt. Sobald das Bewegungsmuster eingeschränkt ist und das Denkvermögen nicht mehr vorhanden ist, wieder zurück, weil alles, was in Richtung Überforderung geht, macht es nur schlimmer. Und das ist etwas, was Menschen mit Höhenangst häufig leider sehr gut kennen, die sich dann bewusst überfordern, weil sie glauben, sie müssten sich überwinden oder durch wohlmeinende Mitwandernde dann einfach jetzt mach schon, das stell dich halt nicht so an und dann machen sie es. Alles, was schrecklich war, wird vom Kopf als schrecklich gemerkt und möchte in Zukunft vermieden werden.
Ja, das hört man immer wieder, jetzt stell dich nicht so ein, genau. So schlimm ist es nicht, ich kann es doch auch oder oder diejenige ist viel kürzer, kleiner, weniger Reichweite als du, schaffst aber auch sich da eben festzuhalten. Ja. Ich meine, das setzt einen dann noch zusätzlich unter Druck. Mhm. Also klar, also ja, man hört sowas ja auch immer wieder auf Wanderung, so den Umgang der Menschen miteinander, halt stell dich nicht so an, geht schon. Ja. Also okay, wer da wirklich ein Problem bei sich spürt, sollte da einfach sagen, nee. Jetzt habe ich meinetwegen, dass ich bin mit einer Gruppe Leute unterwegs und plötzlich merke ich, da stellt sich ein sehr mulmiges Gefühl ein, das ich so gar nicht kenne. Hast du ein paar Tipps für so eine erste Hilfe, wenn sowas zum ersten Mal auftaucht? Für mich selber, aber auch für meine Mitwanderer, wenn die das erkennen.
Also wenn man es bei sich selber merkt, dass es einem mulmig wird, rechtzeitig genug Signal geben. Weil eine Höhenangst kann sich mehr oder weniger schleichend aufbauen. Ja? Wenn man, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Weg, der führt von A nach B und ich sehe schon ein bisschen weiter vorne, geht es rechts auf der Flanke runter, dann merke ich schon, wie mein Stresslevel ansteigt. Ich gehe trotzdem und je länger ich gehe, desto höher steigt das Stresslevel an, bis es irgendwann mal eine Angst auslöst und dann ist es im Prinzip schon zu spät. Ja? Das heißt, wenn ich merke, mir ist unwohl, tatsächlich sofort reagieren, entweder, wenn es möglich ist, mit den anderen ein Gespräch führen, dass man sagt, Moment, ich brauche jetzt da Unterstützung, ich muss mich mal ganz kurz erholen und wieder sammeln und dann bewusst entscheiden, ob ich das machen kann. Vielleicht kann mir auch jemand die Hand reichen oder helfen. Das Schlimmste ist, was man machen kann, einfach reinzugehen, weiterzugehen, versuchen, das zu erzwingen, weil wenn das Angst- und Stresslevel irgendwann mal über einen gewissen Punkt Höhenangstskala Punkt 5 geht, dann kann man es nicht mehr einbremsen. Dann verselbstständigt sich das in Kopf und Körper und man hat einfach nur noch zittrige Knie, man will nur noch weg, nur noch zurück und dadurch kann es tatsächlich gefährlich werden, weil natürlich auch das Bewegungsmuster eingeschränkt ist. So, das heißt also rechtzeitig genug bemerken, selber bemerken, ernst nehmen, für sich selber gucken, was kann ich jetzt tun, was brauche ich jetzt und für die mitwandern, also wenn Mitwandernde das bemerken, ist auch etwas, auf jeden Fall ernst nehmen und nicht irgendwie abwerten. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, was für ein Typ das ist, der jetzt da die Höhenangst entwickelt. Manchen kann das ganz, ganz gut helfen, dass man sagt, so, jetzt pass auf, ich gebe dir die Hand, wir schnaufen feste durch und dann Schritt für Schritt gehen wir da zusammen durch. Das hilft manchen. Anderen
aber ist
wiederum,
das nicht auch ein Übergehen, wenn ich mich eh schon unwohl fühle?
Übergehen sollte man eine bestimmte Stufe definitiv nicht. Und deswegen ist gut, Kerstin, dass du das nochmal sagst. Also der Punkt, wo es wirklich schon ganz schlimm ist, der ist noch nicht 10, der ist noch 5, den sollte man nicht übergehen. Aber manchmal gibt es so zwischen 3 und 4 so ein bisschen, ach, glaube ich wirklich, ich kann das. Ah ja, wenn du mir hilfst, naja gut, also jetzt probiere ich es, ich bin schon ganz gut drauf. So kann sich es noch anhören. Ja?
Na, aber du hast ja auch gesagt, dass manchmal den Leuten auch das Taktile fehlt, als irgendwas, wo sie sich festhalten können. Genau. Und da reicht einem ja vielleicht wirklich eine feste Hand oder ein fester Arm von einem Mitwanderer auch.
Das sagen viele, dass der taktile Fixpunkt oder der menschliche Berührung tatsächlich was hilft. A, man fühlt sich unterstützt und B, kann sich der Körper durch dieses Festhalten können natürlich auch besser in seiner Lage Stabilität orientieren und man hat weniger bis keinen Schwindel mehr.
Ja, es hängt bei dir, hast du in deinem Buch auch schön geschrieben, auch ganz viel an der Körperhaltung. Ne? Mhm. Wenn ich mich schon so halb zusammengekauert da irgendwie bewege und einfach schon aus dem Schwerpunkt bin, aus meiner persönlichen körperlichen Achse raus bin, potenziert sich das vielleicht auch. Mhm. Dann fühle ich mich noch unsicherer und die Schritte werden auch unsicherer. Mhm. Und ich finde, ja, da kann einem vielleicht jemand, wo man sich einhängt, auch helfen, weil dann richtet man sich automatisch wieder mehr auf.
Ja, in dem Fall würde ich sogar eher sagen, das ist wieder etwas, was jemand von außen unterstützen kann. Dass wenn ich sehe, dass mein Mitwandernder oder meine Mitwandernderin so eine Angsthaltung einnimmt, und die kennen wir, glaube ich, alle, wie das aussieht, wenn einer so ein bisschen zu erinnern, Brustbein hoch, gerade stehen, dein Körperschwerpunkt wieder über die Füße und dann vielleicht sogar vormachen, weil der Körper und der Kopf lernt schnell durchsehen, dass man ihnen genau in der Haltung vorläuft, die optimal fürs Gebirge ist, weil in dem Moment, wo ich dem die Hand reiche und der ist so ein bisschen zusammengekrümmt, kann sein, er beugt sich dann auch noch zu mir hin und klammert sich so fest, das wird es gerade noch schlimmer machen.
Ja gut, dann ist man auch wieder aus der Achse, aber das merkt man selber vielleicht in der Situation auch schon gar nicht mehr.
Genau, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich dann, weil du vorhin gesagt hast, wenn ich im Übungs- oder im Trainingsprozess bin, üben oder trainieren, kann ich immer wieder richtige Schritte, Tritt und Schrittsicherheit, aber mit der optimalen Körperhaltung. Das ist dann wieder Biophysik oder Biomechanik. Ja? Wenn ich so halb scheps da in der Kurve hänge, dann ist mein Körperschwerpunkt nicht über den Schuhen, dann greifen die Sohlen von den Schuhen nicht, dann rutscht es und macht das Ganze nur noch schlimmer.
Also ja, oder mit dem anderen auch mal kurz durchatmen, so sich wirklich kurz hinstellen, sagen, so, Schultern zurück und jetzt schnaufen wir mal tief durch. Na, ich denke, da kann man jemandem vielleicht auch eine Hilfestellung bieten bei sowas.
Gerade das Atmen ist etwas, was sich bei Stress oder Angst stark verändert. Und dadurch verändert sich das Sauerstoffgehalt im Blut und dadurch wird der Körper zusätzlich gestresst. Und es hört sich dann so an wie, so soll es sich nicht anhören, aber so ist es ganz oft, da sagt der Kopf, das ist ganz blöd hier, ich könnte hier runterfallen und auch noch ersticken. Das darf, so weit darf es gar nicht kommen, deswegen ist dieses ans Atmen erinnern, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Atmen ist das A und O in der Stress- und in der Angstbewältigung.
Ja, und da kann ich auf meinen Mitwandernden dann auch hinwirken, wenn ich merke, der wird kurzatmig und beugt sich immer mehr zusammen, kann man vielleicht auch was tun. Kann denn eigentlich jeder noch so eine Höhenangst oder ein Unwohlsein in der Höhe entwickeln? Also auch jemand, der 10 Jahre tapfer auch ausgesetztere Pfade gegangen ist, hast du die Erfahrung, dass jemand das mit der Zeit entwickelt?
Ja, die gibt's definitiv. Also es ist so, was ich oft feststelle, ist, dass Mütter, wenn sie geboren haben und die Kinder groß genug sind, um in die Berge zu gehen, tatsächlich ein erhöhtes Vorsichtsverhalten entwickeln, weil sie natürlich Angst um ihre Kinder haben.
Ja, um die Kinder zu schützen, schütze ich mich selber auch übermäßig? Dann
das ist gar nicht mal ein sich selber schützen, sondern sie entwickeln einfach eine erhöhte Vorsicht für sie. Ja. Kann sein, dass Mütter, die viel mit den Kindern in den Bergen waren und vielleicht selbst von ihren eigenen Eltern ein erhöhtes Vorsichtsverhalten gelernt haben, dass die plötzlich durch das Unterwegssein mit den Kindern überall Gefahren entdecken. Und dann selbst wenn die Kinder schon immer mit sind, sehen die immer noch überall Gefahren. Mhm. Das ist etwas, wo sie es tatsächlich manchmal entwickelt, dass sie sagt, seitdem ich Kinder oder als meine Kinder dann kamen und ich mit den Kindern am Berg war. Und das Zweite ist, was ich häufiger tatsächlich an Männern beobachte, das muss aber nicht sein, ich beobachte es nur häufiger an Männern, dass die so im zweiten Erwachsenenalter, so zwischen 50, 60, wenn vielleicht die Familie im Umbruch ist, wenn vielleicht mit der Partnerin, wenn sie sich trennen oder wenn sich beruflich etwas ganz stark für sie verändert, dass sie sehr lange, sehr hohen Stressbelastungen in anderen Bereichen ausgeliefert sind.
Dass und schon dann so auch noch, Stress da ist.
Genau, einfach. Wenn eh schon Stress da ist und wenn sie dann auch noch aufgrund der letzten 30 Jahre Karriere nicht mehr so viel Bewegung und vor allem keine koordinative Bewegung hatten. Und das kommt, wenn das zusammenkommt und dann, ja, plötzlich habe ich Höhenangst, das hatte ich gar nie, aber das ist dann nicht Höhenangst, sondern das ist, sie haben so ein hohes Stresspegel, dass es reicht, ein winziger kleiner Tick noch oben drauf durch Berge oder durch keine Ahnung, was einem halt so begegnen kann in den Bergen und zack, flippt das ganze Stresspegel hoch und es ist einfach too much und dann reagiert der Körper mit den schon erwähnten Anzeichen.
Ja, und dann vielleicht so aus dem Stand raus, sage ich mal, nach 20 Jahren Hartsportabstinenz gleich mit einer Gruppe losziehen, wo man sich gegenseitig vielleicht auch noch, ja komm, früher sind wir die harte Tour gegangen, ne? Und dann hat man es womöglich.
Mag auch oft mal, egal bei welchem Geschlecht sein, dass man sich einfach so, man möchte mithalten und weiß schon insgeheim, das ist jetzt doch ein bisschen zu viel. Es gibt ganz wenig Menschen, die sich zu einem Höhenangstkurs anmelden und sagen, naja, konditionell habe ich halt die letzten Jahre nicht so viel gemacht. Die meisten sagen, oh, konditionell bin ich super. Und dann gehe ich mal so die ersten 400 Höhenmeter und dann kriegst du, oh, die kriegen weiße Flecken, oh, die schnaufe aber heftig. Ja, also so hohe Berge bin ich jetzt aber die letzten 20 Jahre nicht gegangen. Also man überschätzt sich ganz oft selber.
Ja, aber das ist eh ein guter Punkt, gerade dieser schmale Grat zwischen Selbsteinschätzung, wirklich ein Gefühl fürs eigene Können und hin zu einer Angst oder Übersorge oder Übervorsorge. Mhm. Wie entwickle ich denn einen gesunden Respekt oder auch ein gesundes Gefühl für das, was ich wirklich kann?
Mhm. Schau, da würde ich gerne das Wort Selbstvertrauen oder auch Selbstbewusstsein mit ins Spiel bringen. Ja? Mhm. Und Selbstvertrauen, also das Wissen darin, was ich kann und wo meine Grenzen sind, das entsteht auch wiederum nur durch gelingende Erfahrung. Also die Ursache, also der Urgrund von Selbstvertrauen ist die Erfahrung, es schon oft wiederholbar gut gemeistert zu haben. Mhm. So, jetzt überleg mal, für dich in deiner eigenen Sportart, du hast bestimmte Dinge schon ganz oft gemacht, schon immer wieder unter verschiedenen Herausforderungen, unter verschiedenen Umständen. Das heißt, du weißt, das klappt in den allermeisten Fällen. So. Ja. Jetzt, und das weiß man. Und wenn man eben viele Jahre nicht in den Bergen war oder eben nicht in den Bergen, in denen es im nächsten Urlaub hingehen soll, weil Berge sind ja unterschiedlich. Du hast Mittelgebirge, du hast dann diese Berge und diese Berge und diese Berge. Und wenn ich schon von vornherein weiß, oh, solche Berge, die sind jetzt aber, solche hatte ich jetzt aber noch nicht so oft und da war ich auch noch nicht so oft, dann ist es völlig klar, dass da nicht wahnsinnig viel Selbstvertrauen da sein kann, weil ich ja noch gar nicht viele Erfahrungen gemacht habe, dass ich mit genau dieser Art von Gelände gut zurechtkomme. Mhm. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mein Organismus sagt, oh, hallo, das hatten wir noch nicht, das könnte hier so ein bisschen kritisch werden. Aber das überhört man oft, weil man gar nicht für sich in Betracht zieht, dass man bestimmte Dinge, oh, ich war schon so oft wandern, ich kann kilometerlang laufen, ja, aber nicht in so einem Gelände und nicht so schmal und nicht so abfallend und nicht so steinig und nicht so felsig. Das muss man üben.
Naja, aber oft überschätzt man sich ja auch. Also ich glaube, viele Leute geraten ja wirklich in Bergnot, weil die denken, naja, das bisschen Klettersteig oder naja, solange ich ein Seil habe, an dem ich mich hochziehen kann, passt das alles. Und dann kleben sie halt vielleicht doch am Berg und kommen eben in so eine Situation, die deutlich über der 5 ist, nämlich in so eine Art Schockstarre und kommen echt nicht mehr vor und zurück.
Ja. Und da ist auch interessant, die Menschen, die in solche Situationen geraten, dass man sie dann tatsächlich bergen muss, weil sie einfach Höhenangst haben, nicht immer, aber ganz oft, gell? Ich will es nicht verpauschalisieren, dass das immer so ist, aber die allermeisten gehen da irgendjemanden zuliebe irgendwo hin mit. Mhm. Und das ist mit meiner, also ich würde mal sagen, 70% aller Menschen, die zu mir in die Kurse kommen, wurden oder haben sich überfordern lassen. Die haben es mit sich machen lassen. Das sagt, oh, du bist ein Klettersteig, da gehen wir mal, ich habe alles dabei, oh, du brauchst gar nichts. Machen dann eine Erfahrung. Ja, das kann, das ist vor allem technisch ist das überfordert, einfach too much und manchmal auch konditionell. Ja? Ja. Und das ist so der erste Schritt in, dass der Körper sagt, das hat man schon, das war ganz furchtbar. Und dann kommt ein nächstes Erlebnis und ein nächstes Erlebnis und dann ist dahin das Selbstvertrauen und zack, entwickelt man etwas, was man dann als Höhenangst bezeichnet. Ist aber eigentlich erstmal nur ein Wahnsinnsstress, weil man schon die Erfahrung gemacht hat, dass das nicht so gut sich anfühlt und das kann sich einfach hineinsteigern, bis man wirklich richtig Angst hat.
Ja, ich glaube, diese Stress und ach, geht schon und wird ja. schon, ja, ob man sich das jetzt selber sagt oder von anderen, das ist bestimmt ein großer Auslöser von dem ganzen Stresslevel oder dass sich das auch immer mehr steigert. Ja. Gibt's aber auch Leute, wo du sagst, hat eigentlich keinen Sinn, an dem Punkt weiterzumachen. Also wer sollte vielleicht auch sagen, ja, ich habe es jetzt probiert, mit meiner Höhenangst klarzukommen, vielleicht auch mit deiner super Methode, aber das stresst mich eigentlich fast noch mehr oder da sehe ich keinen Sinn drin. Hast du da Erfahrungswerte oder jemand, wo du auch im Kurs hattest, wo du nachher sagst, das ist jetzt echt dann doch ein hoffnungsloser Fall und der tut sich eher einen Gefallen, wenn er sagt, Bergwandern ist nichts für mich.
Also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass nicht alle, aber sehr, sehr, sehr viele etwas für mehr Bergmut tun können. Aber man muss damit rechnen, das kann bis über 2 Jahre regelmäßigen Trainings dauern. Ja, ich meine, man hat sich das angeschafft oder hat einen halt angefallen und dann hat man das jahrelang, jahrzehntelang durchgezogen. Es wurde immer schlimmer. Das geht nicht von heute auf morgen. Also nicht jeder, aber die meisten können mit behutsamem, sehr konsequentem und häufigem Üben tatsächlich zu mehr Vertrauen in den Bergen kommen, weil sie immer wieder die gelingende Erfahrung machen. So. Aber es dauert. Es braucht Zeit. Mhm. Und da ist schon mal der erste Hemmschuh. Viele haben einfach keine Geduld. Die sagen, oh, das muss heute und morgen und ich mache jetzt einen Kurs im April, weil ich gehe dann im August, gehe ich dann die und die Route. Ja, das geht halt vielleicht nicht, dann braucht man vielleicht mehr Zeit dazu. So.
Deswegen, ist das, dass sich das so lange aufbaut, wie ich auch wieder brauche, um es abzubauen?
So lange vielleicht nicht gerade, aber.
Okay, also ganz so viel Geduld brauchen wir dann doch nicht.
Aber man muss schon konsequent dabei bleiben. Also die Menschen, die ich jetzt über mehrere Jahre auch kenne und begleite, die brauchen alle ihre 2, 3, 4 Jahre, bis sie an dem Punkt sind, dass sie teilweise sogar jetzt inzwischen selber Höhenangstkurse geben, wie einige von denen, die bei mir die besten Kunden waren und heute Kurse anbieten. Also das geht schon. Ja.
Na gut, die aber wissen dann, am ehesten, wie es sich anfühlt.
Genau. Gar. Aber dann gibt's einige, bei denen wirklich Grenzen gesetzt sind, die wirklich mit dem Üben nicht weiterkämen. Und das sind eben tatsächlich diese 4-6% von 30%. Also das sind nicht unglaublich viele, das sind einfach einige, die entweder eine posttraumatische Belastungsstörung haben oder eine diagnostizierte Angststörung, wo einfach das Gehirn tatsächlich Reize und Wahrnehmungen sehr, sehr anders interpretiert als bei uns allen anderen. Und da kann das wird nichts, wenn man einfach nur übt. Da braucht es tatsächlich andere, tiefer gehende Maßnahmen. Da müssen psychotherapeutisch ausgebildete Fachmenschen dran. Da nützt nichts, wenn man übt. Da wird es tatsächlich nur noch schlimmer.
Okay, also auch da muss man das erkennen. Ne? Ist das was, wo ich das Gefühl habe, ich kann dran arbeiten oder nicht? Und wie du sagst, man braucht halt doch einen langen Atem. Das ist nichts, was so husch husch, ein Kurs und dann läuft die Sache. Ne? Das sollte man sich nicht einbilden. Gibt es denn da auch Rückschläge? Also wenn jemand eigentlich schon sehr weit gekommen ist, auch in Situationen, wo es früher immer schief ging, hat es gelernt, ey, das klappt. Mhm. Und dann kommt aber irgendwie ein Ereignis, was ihn wieder hinter diese Erfolge zurückschmeißt. Passiert sowas?
Also ich kenne es jetzt von den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, so nicht, weil die haben, wenn sie einen Tag Training haben, hören sie ungefähr 100-mal den Satz, nicht über die 5. Ja, okay. Und nicht über die 5 bedeutet, dass sie sich nicht wieder überfordern. Das heißt, das kann schon sein, dass wieder ein Rückschlag kommt, wenn man sich tatsächlich massivst überfordert oder wenn ein traumatisches Erlebnis damit reinkommt. Dann fängt man im Prinzip wieder bei 0 an, beziehungsweise dann fängt man meistens gar nicht mehr an, weil dann hat man einfach auch mal irgendwann die Nase voll.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass einigen, auch wenn wenn die Geduld ausgeht, die Ausdauer ausgeht, da weiter zu üben, dass die vielleicht auch sagen, boah, das ist es mir dann aber auch nicht wert, mich da weiter mit zu plagen in dem Sinn, weil eigentlich soll ja Wandern ein Genuss sein. Ja. Das soll man bei unserem Gespräch gar nicht vergessen, dass Berge und Natur eigentlich auch ein unheimlich großer Genuss sind. Ja. Und wenn ich das eher als Arbeit sehe oder als Plage und überhaupt nicht als Genuss, dann lohnt es sich vielleicht auch nicht, da weiterzumachen.
Oder das ist ein wunderbarer Aspekt, den du sagst. Und so möchte ich auch diesen Begriff Training und Üben verstanden werden. Das ist tatsächlich etwas, was Freude machen soll. Ja? Mhm. was Freude machen soll. Und das heißt jetzt nicht, oh, jetzt muss ich da 4 Jahre oder 2 oder 3 Jahre vor mich hinüben und trainieren. Das soll nicht anstrengend sein. Das soll einfach, oh Mensch, es funktioniert. Boah, ich habe das geschafft. Boah, da war ich oben, das hätte ich nie gedacht. Und so kommen auch die Nachrichten nach den Kursen. Ja, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, es gibt immer wieder, egal in welcher Sportart ich solche Trainings anbiete, egal in welcher, egal beim Klettern, beim Biken, bei sonst wo, es gibt wohlmeinende Partnerinnen oder Partner, die Gutscheine verschenken für so ein Training, weil sie der Meinung sind, dass der Partner oder die Partner sowas braucht. Der oder die
überhaupt. Das stresst nicht, dann die, ja wieder mehr, genau, gell?
Die würden nie freiwillig auf die Idee kommen, sowas zu machen, ja.
Also, das ist eigentlich total kontraproduktiv, da, ne, zu sagen, ja, hau ich dir auf deinen Stress nochmal ein Päckchen Stress obendrauf, du machst jetzt das Training mir zuliebe.
Ich schenke dir jetzt einen Gutschein und dann machst du das. Also ja, beim Biken, hatte ich ein ähnliches Programm, da war es tatsächlich an einem Tag soweit, dass es hieß, also entweder mein Fahrrad oder mein Mann, einer muss weg. Ist aber gut ausgegangen.
Hast du nochmal beibiegen können?
Haben wir nochmal beibiegen können.
Also ja, gut, du hast ja auch gewisse Erfahrungen.
Fährt weiterhin Fahrrad, allerdings in einem anderen Gelände, gell? Das muss man aussagen, weil nur weil ich Probleme habe mit dem Bergwandern, heißt es nicht, dass ich komplett verzichten muss. Ich kann mir ja vielleicht auch ganz andere Berge suchen. Ja, ganz andere Landstriche, wo immer noch Berge und Weite und Grandiosität, aber eben nicht dieses wahnsinnig stroffe, steil abfallende.
Ja, gut, es gibt ja genug Berge auch, Wege auch in etwas steileren Bergen, die trotzdem harmlos verlaufen, also nicht ausgesetzt und keine Gradtouren sind. Ne?
Und da muss man natürlich sagen, das ist auch oft, viele Menschen sagen, ja, das muss gar nicht das und das sein. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich da mache, aber ich möchte halt in der Lage sein, dass wenn jetzt doch mal ein schwieriges Wegstück kommt und wenn es auch nur so kurz ist, dass ich nicht umdrehen muss. Und genau diese Menschen sind es, die profitieren ganz viel davon, weil sie dann genau wissen, wenn jetzt tatsächlich so eine Stelle kommt, was ich dann tun und vor allem, was ich dann lassen muss.
Ja, ist mal wieder beim Punkt gesunde Selbsteinschätzung. Genau. Ne? Wie gehe ich mit mir um? Wie kriege ich das irgendwie hin? Ja. Würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand entweder einen Kurs bei dir gemacht hat oder abseits vom Kurs nach deiner Methode das trainieren will, ist es sinnvoll, sich Gleichgesinnte zu suchen? Weil ich habe so ein bisschen die Bedenken, dass man sich dann vielleicht in seine Übervorsorge oder in seine Ängste auch reinsteigert. Mhm. Und dann ist es ja auch wieder kontraproduktiv, wenn man dann zu viert hockt und sich gemeinsam ausmalt, wie schlimm das alles ist.
Also ist tatsächlich ein guter Tipp, dass man sich jemanden sucht, möglichst im gleichen Sinne. Der muss nicht auch unbedingt Höhenangst sein, aber der muss einen ähnlichen Kopf aufhaben, dass man es behutsam angeht, dass man es mit Freude angeht. Ja? Das ist schon allein wegen dem Sicherheitsaspekt in den Bergen gut, dass man da nicht allein unterwegs ist. Ja?
Das
ja, und dann ist es eben so, oftmals ist so, also wenn du dieses probierst, dann probiere ich das jetzt auch. Also wenn es bei dir klappt oder kommen wir versuchen zusammen, das kann durchaus hilfreich sein. Und wie gesagt, es ist völlig wurscht, ob die andere oder die anderen Personen Höhenangst haben oder nicht. Was die auf jeden Fall brauchen, ist einfach Geduld und Zuversicht und so einen gewissen Mut und so ein bisschen so ein Experimentierfreude, aber eben nicht überfordern, egal ob betroffen oder nicht betroffen. Überfordern, ja, fordern, ja. Mit Freude und mit, oh, es funktioniert, aber nicht und niemals überfordern.
Also du siehst es eher, dass solche Menschen sich dann zusammenfinden und auch unterstützen und nicht etwa behindern oder bestärken in ihren
Sorgen. Nee, das ist die Erfahrung, dass ich zum Beispiel aus dem Kurs ganz oft schon welche zusammengefunden haben, die dann gemeinsam wandern gehen und dann kommen halt die Bilder dann mit allen 2 drauf oder allen 4 drauf und die sind dann jedes Mal erfreulich, weil das gibt schon Unterstützung. Jemand, der Höhenangst hat, wünscht sich nicht immer, aber sehr oft einfach Unterstützung. Auf die Art, wie er sich's eben wünscht. Gell? Und deswegen auch mein großer Tipp an alle, fragt vorher, ob Unterstützung gewünscht ist und welche Form Unterstützung gewünscht ist. Das ist auch ein Aspekt im Buch, dass man wirklich drüber redet. Willst du unterstützt werden? Wie kann ich unterstützen? Weil der Satz, stell dich nicht so an, ist oftmals gut gemeint, weil man ja glaubt, der andere kann das, aber für den, der den Satz kassiert, ist oftmals so, oh man.
Ja, das traut es mir auch gar nicht zu.
Genau.
Was kann man denn überhaupt machen? Wir haben jetzt, sind wir gerade eh bei dem Thema, wie kann ich andere denn unterstützen, die zur Höhenangst oder Unwohlsein in der Höhe neigen? Wir haben jetzt schon gesagt, okay, wenn es jetzt auftritt, man reicht die Hand oder im Vorfeld, man stimmt es vorher ab. Mhm. Hast du sonst noch so ein paar griffige Tipps, wie ich mit jemandem umgehe, der einfach sich nicht so wohl fühlt?
Ja, also ganz wichtig ist mal kein großes Gewese drum machen. Also wenn einer Höhenangst hat, müssen nicht 24 Leute drumherum stehen. Das ist dem nämlich ganz peinlich. Da würden auch schon zwei reichen. Ja.
Das erhöht das Stresslevel dann auch wieder, wenn die ganze Gruppe dann um einen rumsteht, glaube ich.
Mhm. Und das ist eher so ein nicht davor stehen und direkt anschauen, sondern eben so daneben stehen und Hilfestellungen geben, Arm reichen, den Rucksack abnehmen. Mhm. Ist so nicht so schlimm und jetzt guck mal, sondern einfach Klappe halten, ruhig, tief atmen, Hand reichen, Arm reichen, ans Atmen erinnern, loben, wenn es schon ein Stückchen gegangen ist, aber jetzt nicht irgendwelche Sprüche, die oft gut gemeint sind, aber die nützen halt gar nichts.
Und Fragen stellen zu, wie geht's dir jetzt? Ist das eher hilfreich oder eher nicht so hilfreich?
Im Sinne von einem die Lage abchecken, wie geht's der Person gerade, finde ich das ganz gut. Wenn jemand stark gestresst ist, würde er eh nicht antworten. Also wenn jemand starken Stress hat, der bringt fast keine Worte mehr raus.
Ja. Okay. Da hilft, aber das ist dann schon deutlich jenseits der 5.
Ja, genau. Und das ist schade, weil ich wünsche tatsächlich jedem, dass er nicht über die 5 kommt, weil über die 5 fühlt sich blöd an und ist der beste Weg, dass es schlimmer wird.
Ja, auf alle Fälle.
Aber manchmal gibt es einfach so Stellen. Du bist 6 Kilometer gewandert und auf dem 7. Kilometer, im 8. Kilometer ist die Talstation zwischen 6,5 und 7,5 ist dieses blöde Schotterfeld. Und da muss ich jetzt irgendwie drüber. Und jetzt weiß man aber nicht, wie es geht, weil man einfach nur nicht gelernt hat, wie es geht. Und deswegen, wenn jemand immer wieder solche Sachen befürchtet, wirklich sich kümmern. Es gibt Informationen, es gibt Kurse, es gibt Anbieter. Man kann lernen, damit umzugehen. Damit ich dann weiß, was ich tun kann und dass ich vor allem nicht in so eine Situation reinlaufe und es zu spät merke. Also man kann definitiv was machen, aber man muss es genau so lernen, wie man andere Sachen lernen muss.
Fahrradfahren. Ja, genau. Kann man auch nicht sofort, ne?
Genau.
Also da wird man wahrscheinlich auch ein paar Mal erstmal auf die Nase fallen.
Genau.
Und dann langsam Zutrauen entwickeln. Wie kann ich denn anderen meine Ängste vermitteln? Ich glaube, das ist nämlich wirklich oft ein Kommunikationsproblem. Du hast die eine Seite, die sagt, stell dich nicht so an. Mhm. Und auf der anderen Seite, die andere Seite wird in dem Moment auch stumm oder sprachlos. Wie kann ich dem anderen denn erklären, was jetzt gerade passiert?
Das ist tatsächlich sehr, 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 sehr schwer. Und zwar hängt die Schwierigkeit schon mal davon ab, wie unterschiedlich Gelände beurteilt wird. Ja? Mhm. Er sagte, also ich habe Höhenangst. Ich spreche mit allen meinen Teilnehmenden oder Interessenten vorher, weil ich muss einschätzen können, wo tritt es überhaupt ein? Und das ist so unterschiedlich. Also wenn jetzt zu dir jemand sagt, er hat Höhenangst, dann kann das bedeuten von, der traut sich nicht auf die erste Stufe von einem Turm, von einem Aussichtsturm, oder der hängt halt schon irgendwo in 4.500 Meter an einem Sicherungshaken und dann, jetzt ist mir doch nicht so ganz wohl. Also schon mal allein das macht schon mal schwierig.
Ja, ist eine gewisse Spanne.
Unterhalten. Ja. Dann kommt dazu, dass viele sich einfach schämen. Die wollen es nicht sagen. Deswegen mal so grob gesagt, wenn jemand mit einer Wandergruppe unterwegs sein möchte, dass man tatsächlich vorab das persönlich, und zwar weit vorab, also nicht am Parkplatz, sondern möglichst schon vorab, das Gespräch mit dem Kursleiter oder Kursleiterin sucht und ihr auch so ein bisschen Beispiele gibt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Weil in einem ganz regulären Wanderkurs kann ein Wanderleiter oder eine Wanderleiterin oder fast nichts machen, kann nichts machen, außer tatsächlich entweder an Seil nehmen, wenn es ein Bergführer ist, oder die Hand reichen. Mehr ist nicht drin.
Ja, wenn oder vielleicht die Strecke noch leicht ändern, aber das will man wegen den anderen auch nicht unbedingt.
Genau. Ne? Deswegen da vorher schon wirklich schon sprechen oder sich tatsächlich einen Kreis aufbauen von Menschen, die damit wunderbar umgehen können. Ja. Mhm. Und wenn es natürlich im privaten, im persönlichen Bereich ist, mit Partner oder Partnerin oder auch mit der Wandergruppe offen drüber sprechen und schauen, inwieweit sind die bereit, mich zu unterstützen oder auch von ihren Plänen zurückzugehen. Das ist tatsächlich ein heikles Thema, deswegen wird auch so selten drüber gesprochen und deswegen laufen auch so viele Leute in so Situationen rein, weil da vorher nicht offen drüber gesprochen wird. Wie geht's mir? Was kann ich tun? Und das Wissen, was kann ich tun? Das gibt's nicht. Also ich habe ein paar Wanderleitungsfortbildungen geleitet, aber das ist 0,3% von denen lernen wirklich, wirklich von der Pike, also nicht bloß so eine Seite im Skript, sondern wirklich über mehrere Tage, wie man damit umgehen kann. Das kann man auch nicht verlangen, dass ein dass jeder von Wanderleiter oder Wanderleiterin oder Gruppenleiterin weiß exakt, wirklich genau, was man tun kann.
Und ich denke, wenn ich jemand bin, der selber zu solchen Befürchtungen oder bis zur Höhenangst im allgemeinen Sprachgebrauch leidet, muss ich halt auch mich da überwinden und es den anderen sagen.
Genau.
Ja. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Riesenschritt. Ich finde, wir haben jetzt ziemlich viele Aspekte von dem Thema schon gehabt. Vielen Dank soweit. Und ich muss sagen, als ich da in deinem Buch geschmökert habe, mir ging es so, ich würde sagen, ich neige nicht zur Höhenangst. Mhm. Gesunder Respekt, garantiert. Aber ich kann jetzt ein bisschen besser verstehen, was in Menschen vorgeht, die es eben haben, ne? oder welche Situationen die schon stressen können oder was bei denen überhaupt passiert. Mhm. Deswegen, also mein Appell wäre auch für Leute, die selber total tough in den Bergen unterwegs sind, doch mal in das Buch auch reinzugucken, weil man einfach ganz viel über Befindlichkeiten von anderen lernt. Und ich denke, wenn man mal in so eine Situation kommt, wo jemand wirklich gelähmt vor Angst am Berg sich anklammert, hat man dann vielleicht auch ein bisschen nochmal ein anderes Rüstzeug an der Hand, um der anderen Person zu helfen.
Das ist ganz, ganz toll, dass du das sagst. Vielen Dank. Wie gesagt, auch dafür ist es geschrieben, einfach um noch mehr Wissen und Werkzeuge an die Hand zu geben, was man tun kann, was man möglichst lässt. Und dass das einfach auch noch ein bisschen mehr, weil das sind fast 30% der Bevölkerung, die das haben. Das ist nicht bloß jeder irgendwas, das ist jeder Fünfte kann unter Höhenschwindel oder Höhenangst leiden. Und da wird es Zeit, dass man vielleicht damit Möglichkeiten findet, anders umzugehen.
Ja, und wenn es nicht für mich ist, dann vielleicht für den anderen, den ich am Berg treffe, der in einer für ihn beklemmenden Situation ist. Genau. Das kann ja auch schon mal ganz arg weiterhelfen, denke ich.
Finde ich gut.
Ja, ich danke dir für das Gespräch. Kann nur noch mal dazu aufrufen, dass man sich dein Buch anguckt, auch wenn man denkt, brauche ich nicht. Doch, vielleicht brauchst du es nicht für dich, aber für die anderen. Also vielen, vielen Dank, Petra, für das Gespräch und dass du die Zeit genommen hast.
Danke dir. Ja, danke schön.
Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr auch sonst kein Thema mal verpassen möchtet, dann könnt ihr uns auch gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com, weil da steht auch mal ganz viel aus der Welt des Outdoor-Sports drin. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk nach wie vor oder per Abo kommen wir auch in euren Briefkasten. Und klar, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor zu finden. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.